Starten wir.
Jawohl.
Herr Trikolidis, wie kam die Zusammenarbeit mit der Musikkapelle Pöllau zustande?
Ja, das war eine göttliche Führung. Der Plan der Alpensinfonie ist schon älter und immer wieder verschoben und immer wieder neu instrumentiert. Ich wollte das zur 100-Jahr-Feier, die voriges Jahr war, zum 150. Geburtstag von Strauss, am Loser machen, weil wir vor 15 Jahren mit dem griechischen Staatsorchester am Gipfel die Symphonie auch aufgeführt haben und das ist bleibend, die Leute reden heute noch davon und das wollte man jetzt wieder anschließen. Aber es hat sich zu meiner großen Freude, ich hatte ja früher 4 Jahre lang am Grazer Konservatorium die Dirigentenklasse geleitet, unterrichtet und immer mein bester Schüler von damals war der Rainer Pötz. Und da habe ich dann im Radio gehört, dass er Chef von eurem Orchester wurde und ich habe mich sehr gefreut. Und plötzlich ruft er mich an und sagt, Maestro, ich will kommen und mit Ihnen sprechen. Wieder, dass wir wieder mal zusammenreden. Das war voriges Jahr im August. Ich sage, ja, Rainer, wunderbar, gratuliere, komm nur. Dann sind wir gekommen, haben wir uns unterhalten. Dann habe ich ihm auch erzählt, diese Alpensymphonie, Verschiebungen und Pläne und so weiter. Dann hat er sich die Partitur angeschaut und gesagt, ja, das machen wir. Bei der ersten Probe frage ich das Orchester, ob sie einverstanden sind und wenn das klappt, dann machen wir das. Ja, und ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass das von einem Schüler etwas zurückkommt, das mich eigentlich in einer Verlassenheit, aus meiner Verlassenheit herausgeholt hat. Und wir haben uns ja dann öfters getroffen bei anderen Gelegenheiten und hat mir erzählt, dass das Orchester einverstanden ist und eigentlich schon von der Idee her begeistert sind und die Begeisterung ist geblieben bis am heutigen Tag.
Wunderbar. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen dem Dirigieren eines symphonischen Orchesters und eines Blasorchesters?
Ja, man muss, es gibt eigentlich keinen Unterschied. Man muss die Bedeutung jedes Tones und jeder Phrase und jedes Akkordes muss man übertragen. Und das muss man genauso wie bei einem Chor, wie auch bei einem Streichorchester, bei einem Symphonieorchester, wie einem Blasorchester. Blasorchester zu dirigieren ist nicht einfach, weil das Blasorchester ist empfindlicher wie ein Symphonieorchester. Symphonieorchester, da kann man schlecht und eckig dirigieren, die halten sich. Die schauen halt dann nicht hin und spielen ihr Ding weiter. Bei einem Blasorchester kannst du sofort die Psychologie und den Ansatz und die Intonation durch nicht geeignete Bewegungen oder durch ein nicht geeignetes dirigentisches Verhalten kannst du das Orchester kaputt machen. Also man muss schon Erfahrung haben und am besten ist, man sollte ja Chöre ja auch so dirigieren, nicht? Also wenn einer, aber die Chordirigent, das ist ja furchtbar, was man da sieht, wie die da herumhacken und herumsolfeggieren mit den Silben und mit den Zahn. Das braucht der Chor genauso wenig wie ein gutes Orchester. Und die Bedeutung jeder Dinge, dass die also von innen heraus der Musiker gebracht wird, das braucht andere Bewegungen und diese Bewegungen, wenn sie musikalisch erfüllt sind und sinnvoll sind, dann spielen die gut. Und das ist genauso, dann ist das Dirigieren das gleiche. Entweder Chor, Orchester oder Oper oder Symphonieorchester oder Blasorchester. Wenn man dieses Dirigieren inne hat, dann ist es für alle gut und man ist dann für den Dirigenten kein Unterschied, was eigentlich dirigiert.
Der Unterschied wird wahrscheinlich sein, dass da im Symphonieorchester Profi-Musiker sitzen und im Blasorchester ist es gemischt, nehme ich mal an, oder?
Das hat mit dem Dirigieren nichts zu tun. Das ist mit der Zusammenarbeit und mit der Probentechnik oder mit der Probentechnik, mit der Probenart. Mhm. Ich finde es mit Amateuren, die das Niveau, das ist ein professionelles Niveau, mehr oder weniger. Man kommt es im Konzert immer hin, das ist großartig, das ist der beste Orchester Österreichs. Ich finde es trotzdem, dass also ein Amateur, also ein Orchester, das keinen Gehalt bekommt für das, was sie spielen, ist es als menschliche Begegnung viel schöner. Mhm. Weil musikalisch ist es genauso erfüllt und man hat auch die menschliche Komponente, dass man sich einfach gut versteht. Und das ist beim Symphonieorchester, wenn da 100 Leute sind oder 70 oder 90, die spielen ja zwei, drei Dienste am Tag oft und dann sogar mehr, wenn sie noch Mucken spielen, nicht? Dann haben sie noch Schüler und Ja, und jeder Dirigent kommt zu dem Berufsorchester und der meint, er bringt das neue Evangelium und die sagen, ja, wissen wir eh und so, ja, und, ja, am Abend und so. Ist nicht sehr. Ich habe das ja miterlebt, ich war also wo meine Karriere sehr intensiv war, alle 3 Tage mit einem anderen Orchester. Es waren natürlich viele östliche Orchester aus dem Osten, die waren menschlicher, das war schöner. Aber diese mitteleuropäischen Orchester, meine Güte, das sind schon mehr frustriert als beflügelt.
Und das ist mit Amateuren oder mit nicht einer Blaskapelle?
Das ist nicht der Fall. Das ist schön. Und wenn es einmal irgendwas nicht gleich geht oder nicht so wird, dann freut man sich gemeinsam, wenn es dann gelingt. Diese Freude ist unheimlich schön, weil man sich dann auf die Stelle freut, wenn sie wiederkommt.
Ne? Sehr schön, sehr schön. Zur Instrumentierung jetzt. Welche Schwierigkeiten und Herausforderungen musikalischer Natur ergeben sich, wenn man die Alpensymphonie von Richard Strauss für ein symphonisches Blasorchester bearbeitet?
Ja, die Schwierigkeiten waren enorm. Auf der einen Seite enorm und auf der anderen Seite war es leicht, die Originalstimmen abzuschreiben. Aber die Morgendämmerung und dieses Gewurle in den Streichern und die vielen Tremolos und das, was das ausdrücken soll, das war schon sehr schön. Das hat mir sehr viel Zeit gekostet, um eine Entscheidung zu treffen. Was gebe ich jetzt in einem Blasorchester, dass es diese ganze Morgen, bis der Sonnenaufgang dann endlich kommt, vom Beginn her, und dass man das hinkriegt. Das hat mir schon einige Versionen gekostet, bis es dann so wurde, wie es ist. Und ich glaube, es ist jetzt gut gelungen. Dann sind die vielen Tremolos, die einen Sinn haben. Weil das ist zum Beispiel beim Sonnenaufgang, das muss vibrieren in der Luft. Das darf nicht gerade Töne gespielt werden. Jetzt haben andere Instrumente spielen, also Sextolen. Und da ist das Tremolo, das Streich im Symphonieorchester sehr wichtig. Und das hat man auch irgendwie übertragen müssen. Und dann schön beim Flügelhorn-Solo, also das Oboen-Solo habe ich auf Flügelhorn gelegt, weil im Berg, in der Berglandschaft, der Oboe alleine ist nicht das Wahre. Aber Flügelhorn ist genau für dorthin erfunden und prädestiniert. Und diese Begleitung, dieser Akkord, der unten liegt, einmal mit Trill, einmal mit Sextolen und so diese Bewegung, das machen die fantastisch. Es ist, Tremolo könnte nicht besser sein.
Sehr schön.
Aber das sind die Schwierigkeiten. Und der Strauss hat ja eine, wie wir schon vorher gesagt haben im Gespräch, eine Mischtechnik bei der Instrumentation. Er weiß ganz genau, welches Instrument mit wem und ganz gut die Tonumfänge und wo die Töne gut klingen. Und das musste ich fortsetzen. Und ich bin ja kein Arrangeur in dem Sinne. Ich habe das nur mit meiner dirigentischen Erfahrung für Blasorchester angeglichen. Ich will nicht sagen, dass ich da jetzt eine Bearbeitung gemacht habe oder eine. Ich habe nur so gemacht, dass es fast so klingt, wie wenn ein Symphonieorchester spielen würde.
Okay. Sehr schön. Das Original schreibt ja 107 Musiker im Orchester vor.
Ja, sogar wie? Mehr. Mit der Jagdmusik sind sogar 120 oder was?
Ja, ja. Und wird das erreicht mit einem symphonischen Blasorchester oder wie wird das erreicht?
Viel leichter. Viel leichter. Das symphonische Blasorchester muss gar nicht so viele Leute haben. Es sind natürlich sehr viele Instrumente. Und ja, das, was auch mit der vorigen Frage zu tun hat, ich musste 3 oder 4 Stimmblöcke und jeder Block hat noch 2 Stimmen. Also wir haben 6 Trompetenstimmen, also 3 plus mit 2 geteilt. Und auch bei den Tenören und bei den Hörnern ist auch, um die Müdigkeit ein bisschen abzuschätzen, auch die Abwechslung. Aber es hat dann sehr viele Möglichkeiten, eine Klangfarbe. Und weil er Blasorchester hat, er nicht das Pianissimo, das ein Symphonieorchester hat. Also muss das Fortissimo auch angehoben werden. Und das ist ja gut und war auch im Hinblick deswegen wichtig, weil wir im Freien spielen und die Symphonie gehört in die Natur, das gehört zwischen Himmel und Erde, muss das sein, nicht in einem Saal eingesperrt. Und wir kommen also mit diesen, wir haben es 97 sollten wir sein, wir sind jetzt nur 3 Leute weniger, aber wir sind fast 97 und das klingt wirklich wie 140. Und viele Stellen sind besser wie für Blasorchester geeigneter als für Symphonieorchester.
Oh, sehr gut, sehr gut.
Bei vielen Komponisten, so bei vielen Werken. Es gibt Beethoven-Symphonien, wenn dieser gutes Blasorchester gut spielt, zum Beispiel die 5., da gehen dir die Streicher gar nicht ab. Bei Billeiner Ausstellung gehen die Streicher auch nicht ab. Was soll ich da? Das braucht man keine Streiche.
Okay. Nächste Frage wäre, welchen Reiz hat es jetzt, seine Open-Air-Aufführung, es wurde ja schon kurz angesprochen, wie wirkt sich das Ambiente aus oder was kann man dazu sagen?
Ja, es ist mit der Erfahrung, die wir schon hatten mit dem Griechenstaatsorchester, wo wir es im Freien gespielt haben, also nicht im Freien, am Berg oben gespielt haben, wo die Musiker 1,5 Stunden zu Fuß gehen mussten damals, das war nicht so einfach, weil wir es am höchsten Gipfel oben gemacht haben. Da haben die Musiker schon eine ganz, und durch den Ausblick und durch die körperliche Leistung und alles, da sind sie in einer ganz anderen psychologischen Situation. Und dann haben wir das da oben gespielt. Und erst am nächsten Tag haben wir es dann unten im Konzertzelt gespielt, da waren auch 1500 Plätze. Aber wenn wir nicht oben gewesen wären, hätten die unten nicht, die haben die gespielt wie die Götter. Es war ein Spitzenorchester. Und ein fantastisches Blech natürlich, die Athener sind da ganz hervorragend. Aber die haben das selber gesagt, wenn wir nicht am Lose gewesen wären und das den Tag vorher nicht gehabt hätten, hätten wir eine Potenz an Beziehung zum Werk weniger. Und dann das Publikum im Konzertsaal hört diese Symphonie. Die wenigsten wissen, dass das naturalistische Programm nur einfache Einführung, also Anführung zum Hören leiten. Es hat mit dem nicht viel zu tun. Natürlich sind die naturalistischen Stellen, aber Strauss hat alles philosophisch umgedeutet und durchgedeutet. Auf einem Berg sich überwinden und an die Spitze zu kommen und dann wieder runter zu müssen, das ist ja das Höhlengleichnis von Platon. Und das ist auch der Tagesverlauf eines Menschen, der Lebensverlauf eines Menschen. Das ist auch der Entstehung, der Evolution von der Bildung der Erde bis die ganze Schöpfung, bis der Mensch entsteht und was weiß ich. Und auch mit dem, was sich der Mensch wünscht, das Jenseits, ins Jenseits, in eine Transzendenz, das ist alles drinnen in der Werk. Und darum sind ja nicht nur naturalistische Stationen, sondern sehr viele Visionen. Da schreibt der Strauss Vision. Und da hat er dann seine philosophische und kompositorische Freiheit, ganz was anderes zu machen als das, was die. Ne? Darum habe ich gesagt, die Themen sind ja ganz genau festgelegt. Das Thema der Stimme Gottes, das Thema der guten Stimme in dir, oder wie die drei Knaben, die bei mir und den durch die Prüfungen durchführen und immer wieder der Schutzengel halt, nicht? Und wenn man so ganz verlassen ist, kommt wieder da, und gibt wieder Hoffnung und gibt und wenn im Fels drinnen hängt mit der Posaune und dann das Engelschwein, das wir morgen haben werden, ist eine wunderbare Sache. Also es ist, man muss selbst einmal Überwindungen und in der Natur Überwindungen erlebt haben. Und man muss, der Strauss war ein Intensivbergsteiger, ein Extrembergsteiger. Und jetzt, wenn das Konzertpublikum im Konzertsaal das hört, die haben eine doppelte Arbeit. Wer weiß, in welchem Zustand die sind, ob die überhaupt und so weiter, damit irgendeine Beziehung haben. Und da müssen sie sich vorstellen, dass sie nicht im Konzertsaal sitzen, sondern im Leben und in der Natur. Das haben wir schon mal eines weniger dort. Und das war damals wunderbar, da hat der Herr Bayer, ein Kritiker von der Oberösterreichischen Nachrichten, hat gesagt, ja, die Symphonie, wer sie kritisiert, der weiß nicht, die Symphonie gehört hierher vor der Trisselwand in das Gebirge und zu den Menschen und nicht in einem Konzertsaal erwürgen.